ARD.
Irgendwann im Jahr 2000 ist Janne Bender zu Besuch in Freiburg.
Ich war in Freiburg mal wieder und ging an der Eichhalde vorbei. Bestimmt auch, um noch mal einen Blick da auf das Institut zu werfen, von dem ich wusste, dass es verkauft werden sollte.
Janne Bender ist die Tochter von Hans Bender. Und damals, im Jahr 2000, ist ihr Vater schon seit 9 Jahren tot. Sie läuft an dem alten Institutsgebäude vorbei, am Stadtrand, der sogenannten Eichhalde, wo ihr Vater jahrzehntelang das Übernatürliche erforscht hat. Die Eichhalde hat man in Freiburg deshalb auch als den magischen Hügel bezeichnet. Das Institutsgebäude steht noch, als Janne Bender zu Besuch ist. Aber da forscht niemand mehr.
Und ich ging da vorbei und da waren dann so 2 rot-weiße Absperrbänder. Und dann habe ich erst realisiert, aha, das ist jetzt nicht mehr.
Das Institut ist umgezogen in die Innenstadt, weil die parapsychologische Forschung mehr Platz gebraucht hat. Und das alte Gebäude auf dem magischen Hügel steht jahrelang leer.
Und da in dem Moment erst habe ich mich so frei gefühlt, an diese Recherche zu gehen.
Seit ihrer Kindheit quält Janne Bender ein ganz bestimmtes Gefühl.
Dass es da irgendwie ein Geheimnis gab, dass er ein Tabu war, das spürt man. Also Kinder sind sowieso sehr sensibel und das spürt man.
Sie hat immer diese eine Frage im Kopf. Eine Frage, die damals durch viele deutsche Familien geistert. Papa, was hast du eigentlich in der Nazi-Zeit gemacht? Als Kind und später dann als Jugendliche war sie in ihrem Elternhaus immer wieder auf Hinweise gestoßen.
Zum Beispiel im Arbeitszimmer meines Vaters zu Hause, in irgendeinem kleinen Schälchen lagen irgendwelche Metallgegenstände.
Manschettenknöpfe, irgendwelcher Kleinkram und dazwischen eine Anstecknadel.
Wo ein Hakenkreuz drauf war. Wobei man auch sagen muss, dass er relativ unordentlich war. Aber trotzdem, es lag ihm offenbar nichts daran, jetzt so etwas wegzutun.
Es ist auch nicht so, als hätte Janne nie versucht, mit ihrem Vater über diese Zeit zu sprechen. Aber jedes Mal, wenn sie fragt, bekommt sie eine ausweichende Antwort.
Er hatte so eine Art formelhafte Erklärung, um seine damalige Haltung zu charakterisieren. Also er sagte etwas wie, ich bin nicht als Held geboren, man könne aber das System immer auch unterlaufen und die Machthaber sozusagen praktisch mit ihren eigenen Waffen schlagen. Und dann fügte er auch hinzu, dass er so auch Menschen helfen konnte.
Was genau meint Hans Bender damit? Wie hat er sich wirklich während der Nazi-Zeit verhalten? Vor den rot-weißen Absperrbändern an der Eichhalde beschließt Janne Bender, es herauszufinden. Nicht alles, was sie bei ihrer Suche finden wird, wird ihr gefallen. Und so manches Mal wird es ihr im Laufe der Recherche kalt den Rücken hinunterlaufen.
Es waren Dinge, die im Ergebnis zu meiner Einschätzung geführt haben, dass mein Vater, ein bisschen pathetisch gesprochen, mehrere Male so dem Teufel die Hand geschüttelt hat.
Das ist Geisterjäger. Folge 6: Ahnenerbe. Ich bin Verena Fiebiger. Die Nazis und die Parapsychologie. Das ist wirklich ein kompliziertes Thema. Wie kompliziert, das habe ich erst so richtig verstanden, als ich angefangen habe, für diesen Podcast zu recherchieren. Ich habe ja gedacht, die Nazis waren wahnsinnige Esoterik-Freaks und Fans von allem Übernatürlichen. So ist das jedenfalls in den ganzen Filmen und Comics. Bei Indiana Jones, wo die Nazis im Himalaya nach uraltem Geheimwissen suchen oder in Jordanien den Heiligen Gral finden wollen. Und auch bei den Marvel-Comics, wo jeder zweite Superbösewicht irgendwelche esoterischen Nazi-Experimente als Origin-Story hat. Aber inzwischen weiß ich, es ist komplizierter. Die Nazis haben damals keine einheitliche Position zu Okkultismus und Parapsychologie. Immer wieder werden Okkultisten und Hellseher verfolgt und festgenommen. Und auch die Parapsychologie hat es nicht einfach. Von manchen NS-Funktionären wird sie ebenfalls heftig angegriffen, von anderen als Grenzwissenschaft akzeptiert und sogar gefördert. Die Nazis als große Fans des Übernatürlichen. Das stimmt also nicht ganz. Es sind eher einzelne Nazi-Größen, die wirklich esoterisch veranlagt sind. Zwei Namen kommen dabei immer wieder vor. Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess und SS-Chef Heinrich Himmler.
Himmler's the could it be guy.
Das ist Eric Kurlander, Geschichtsprofessor an der Stetson University. Er hat ein Buch über die Begeisterung der Nazis am Okkulten geschrieben, Hitler's Monsters. Und er sagt, Himmler ist in der Nazi-Führungsriege derjenige, der sich am meisten für Okkultes interessiert. Der, der immer fragt, könnte es sein?
Could it be that aliens visited the Incans in, you know, 1200?
Könnte es sein, dass Aliens im Jahr 1200 die Inkas besucht haben? Um das herauszufinden, plant Himmler 1939 eine Expedition nach Bolivien.
Could it be that Thor was drawing on these alternative energies?
Könnte es sein, dass der nordische Gott Thor eine für uns nicht fassbare Energiequelle genutzt hat? Um das herauszufinden, schickt Himmler Ahnenerbeforscher auf die Suche nach der altgermanischen Superwaffe.
Could it be that because there are people in the Canary Islands with blonde hair and Tibetans seem to share certain Indo-Aryan views, we're all related to an ancient Atlantean civilization?
Und könnte es nicht irgendwie sein, dass wir und irgendwelche blonden Leute von den Kanarischen Inseln und die Tibeter alle mit einer Zivilisation aus Atlantis verwandt sind? Himmler schickt eine ganze Forschungsexpedition nach Tibet auf der Suche nach den Ursprüngen des Ariatums. Nazis im Himalaya gibt's also nicht nur bei Indiana Jones. Die echten Nazis werden in diesem Fall finanziert von einer Organisation, mit der auch Hans Bender noch zu tun haben wird. Die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe. Wo fängt man an, wenn man der Nazi-Vergangenheit des eigenen Vaters auf die Spur kommen will? Janne Bender beginnt zu Hause, mit den Unterlagen, die sie schon mal über ihren Vater zusammengetragen hat. Sie hat immer mal wieder alte Briefe aufgehoben, Notizen gemacht. Ohne großes Ziel, einfach aus einem Gefühl heraus. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich durch diese Aufzeichnungen zu wühlen. Vielleicht findet sie ja irgendwas, das ihr weiterhilft.
Und ehrlich gesagt ähnelt das in der Haltung einfach ein bisschen meinem Vater. Wenn ich dann von etwas so gepackt bin oder überzeugt bin, dann scheue ich sozusagen keine Mühe, keine Arbeit, keine Zeit und es kommt mir auch nicht belastend vor.
Sie erinnert sich an einen Brief, den ihr Vater ihrer Mutter geschrieben hat, 1938. Janne hatte den Brief vor ein paar Jahren in einem Karton im Nachlass ihrer Mutter gefunden.
Es muss Ende der 90er Jahre gewesen sein und habe auch gedacht, oh, das ist wichtig, habe mich aber nicht getraut, das mitzunehmen.
Der Karton mitsamt Brief ist mittlerweile verschwunden. Aber Janne Bender hat sich damals zum Glück die wichtigsten Stellen herausgeschrieben. Diese Notizen kramt sie jetzt wieder raus. In dem Brief beschreibt ihr Vater einen Spaziergang mit seiner Patentante Else Liefmann, einer jüdischen Kinderärztin.
Und jetzt schreibt er am 8.9.38, liebe Jett, meine Mutter und so weiter, gestern Spaziergang mit Else Liefmann unter ängstlicher Vermeidung alles Politischen. Die Arme geht jetzt noch 3 Monate nach Italien, bevor ihr Pass abläuft und nicht erneuert wird. Und so weiter, dein Hans.
Janne Bender interpretiert den Brief ihres Vaters so.
Ich lese daraus ein Mitgefühl, ein Bedauern, wie es der jüdischen Patentante ergeht, wie sie diskriminiert wird, wie sie immer mehr eingeschränkt wird. Dass man ganz offensichtlich von beiden Seiten, dass man nicht über Politik gesprochen hat. ist alles verständlich, nur zu dem Zeitpunkt war mein Vater schon länger Mitglied in der NSDAP.
Bender hatte die Aufnahme in die NSDAP am 30. Oktober 1937 beantragt und wurde rückwirkend zum 1. Mai aufgenommen. Es ist nicht seine erste Mitgliedschaft in einer Organisation der Nazis. Schon 1933, direkt nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten, war er kurze Zeit Mitglied der SA. Allerdings ist er dann nach ein paar Monaten wieder ausgetreten.
War das denn normal damals? Also,
dass man austritt?
Ja, also A, dass man 1933 ja schon in die SA eintritt.
Nee, das war nicht normal, aber es war aus Karrieregründen natürlich gut.
Das ist Frank-Rutger Hausmann. Hausmann ist die Koryphäe, wenn es um die Geschichte der Geisteswissenschaften zur Nazizeit geht. Er ist nach Janne Bender der zweite Mensch, der über Hans Benders Karriere in der Nazizeit geschrieben hat. Mit Unterstützung von Eberhard Bauer, von Benders Freiburger Institut übrigens. Sein Buch erscheint sogar in der offiziellen Reihe des Instituts. Hausmann sagt, Benders Nachfolger haben ihm alles offengelegt, auch die Akten, die ihren Institutsgründer in einem nicht so positiven Licht zeigen.
Also wenn man 1933 in die SA eingetreten ist.
Das war Opportunismus, würde ich sagen.
Nicht Überzeugung.
Dann wäre man vorher dabei gewesen. Also ich denke, wer überzeugter Nationalsozialist war, hatte ja schon in den 20er Jahren, auch vor 33, die Möglichkeit, sich da zu aktivieren. Gab ja auch viele. Also ich denke, dass da ein Ruck durchs Land ging. Wenn man was werden will, muss man jetzt bei den Braunen irgendwie sich betätigen. In irgendeine Sache musste man rein.
In den 30er Jahren arbeitet Bender schon als Psychologiedozent an der Uni Bonn. Und studiert nebenbei Medizin, weil er weiß, dass man als Mediziner ernster genommen wird als als Psychologe. Bender interessiert sich damals schon für Parapsychologie und die ist auch damals schon umstritten. Bender macht also zwei Dinge, die seine Karriere voranbringen sollen. Er tritt in die NSDAP ein und er schreibt eine Doktorarbeit in Medizin. Die Doktorarbeit, die dann Jahre später auf wundersame Weise verschwunden ist. Viel wissen wir nicht über diese Arbeit. Schon in den 70er Jahren haben Journalisten kein Exemplar dieser Arbeit finden können. Und Bender selbst auch nicht. Und von der Promotionsurkunde sagt er, die hätte er verschlammt. Menschen, die Bender kennen, sagen, das könnte schon sein. Bender gilt zeitlebens als ziemlich verpeilt. Was wir aber wissen, ist das Promotionsthema. Die Arbeitskurve bei Pervitin. Pervitin heißt heute wissenschaftlich Methamphetamin und unwissenschaftlich Crystal Meth. Und es ist eine der gefährlichsten Drogen, die es gibt, weil es so schnell abhängig macht und ein paar andere Nebenwirkungen hat. Ihr kennt das ja vielleicht von Breaking Bad. Was hat Hans Bender mit dieser Droge gemacht? Tests. Bender hat wohl getestet, wie stark die Leistungsfähigkeit von Testpersonen unter Pervitin zunimmt und dann wieder abfällt. Wir wissen aber nicht, an wem er diese Versuche durchgeführt hat. Kurz vorher hat Bender auch Studien zu Mescalin durchgeführt. Das ist eine psychedelische Droge, die aus einem Kaktus gewonnen wird. Die wirkt ein bisschen so ähnlich wie LSD, also mit Halluzinationen und Visionen. Und da war Bender seine eigene Versuchsperson. Eine Zeit lang hat er jeden Tag Mescalin genommen und ist dann zum Beispiel im Drogenrausch zum Friseur gegangen und hat darüber Tagebuch geführt. Ob er das Pervitin auch an sich selbst getestet hat, wissen wir nicht. Klar ist auf jeden Fall, dass Bender damit eine Art Trendthema behandelt, denn Pervitin ist damals ein großes Ding. Vor allem das Militär interessiert sich für die Droge, denn Pervitin macht für kurze Zeit sehr wach und sehr fit. Praktisch, wenn man vorhat, mit seinen Soldaten die Welt zu erobern. $35 Millionen Dosen Pervitin und andere Meth-Präparate gönnt sich das deutsche Militär kollektiv in den ersten zwei Jahren des Zweiten Weltkriegs. Unter den Soldaten nennt man die Droge deshalb auch Panzerschokolade. Die von Pervitin wachgehaltene Wehrmacht überfällt erst Polen, dann Frankreich. Das eroberte Straßburg wird ins Deutsche Reich eingegliedert. Und auf einmal gibt es eine Chance für Bender. Eine Professur für Psychologie an der, so nennt man das damals, Kampfuniversität.
Kampfuniversität, das heißt Kampf wider den westlichen Geist. Also das ist eine nationalistisch auf Kurs gebrachte Universität gewesen.
Die neue Uni im gerade eroberten Straßburg soll ein ideologisches Bollwerk sein. Straßburg soll eine Reichsuniversität werden, direkt dem Ministerium in Berlin unterstellt. Mit deutschen Professoren, die einen Bezug zum Elsass haben.
Also man suchte Leute, um danach zu sagen, wir holen uns nur wieder, was uns mal gehört hat. Nicht, seht doch da die Professoren und.
Bender ist für Straßburg eine perfekte Besetzung. Er ist jung, ehrgeizig und spricht fließend Französisch. Und vor allem, er kommt aus der Nähe, aus Freiburg. Bender zögert. Wer in Straßburg lehrt, ist nicht einfach nur Professor. Er ist auch automatisch Teil der NS-Besatzung im Elsass 1941, direkt nach der Eroberung. Bender ist wohl kein überzeugter Nazi, sondern vor allem ein Karrierist. Er passt sich an, macht mit, will nicht negativ auffallen. Er scheint ein ziemliches Talent darin zu haben.
Okkulten Lehren, die vorgeben, dass das Tun und Lassen des Menschen von geheimnisvollen magischen Kräften abhängig sei, kann das deutsche Volk nicht weiter preisgegeben werden.
Im Juni 1941 gibt es eine große Verfolgungswelle gegen Hellseher und Astrologen. Die Aktion gegen Geheimlehren und sogenannte Geheimwissenschaften. Auslöser ist der Englandflug von Rudolf Hess. Der Hitler-Stellvertreter fliegt damals auf eigene Faust nach Großbritannien, um Friedensverhandlungen zu beginnen. Angeblich hat ihm sein Horoskop dazu geraten. Für Hitler ist der Englandflug Verrat und ein PR-Desaster, von dem er dringend ablenken muss. Hess wird als Verrückter abgestempelt, der obskuren Geheimlehren anhängt. Und in ganz Deutschland werden Astrologen und Hellseher festgenommen. Und hier zeigt sich wieder, wie widersprüchlich die Haltung der Nazis zum Übernatürlichen ist. Manche der Hellseher kommen ins Gefängnis oder Konzentrationslager. Andere werden ein halbes Jahr später zwangsverpflichtet, um mit ihren übernatürlichen Kräften feindliche U-Boote zu finden. Und Bender? Der schafft es geschickt, sich aus allem rauszuhalten. Er räumt in seinem Bonner Institut rechtzeitig alle fragwürdigen Bücher zur Seite und bekommt statt Knast ein Jobangebot. Die Leitung des Psychologie-Lehrstuhls in Straßburg.
Ich nehme auch an, dass im Ministerium untersucht wurde, wie ist die Gesinnung der Leute, sind sie in der Partei? Und wer nicht in der Partei war, hatte schlechte Karten. Also klar fördert das Opportunismus. Also ich trete in die Partei ein, ist mir doch egal, was die Partei sagt. Hauptsache, ich erreiche mein Ziel. Nicht? Also so wird das da auch gewesen sein.
Janne Bender fährt für ihre Recherchen selbst ins Elsass, nach Colmar, ins französische Besatzungsarchiv. Sie hat den Tipp bekommen, dass dort die Personalakte ihres Vaters liegen soll. Volltreffer. Die Personalakte ist eins der wenigen Dokumente, das aus dieser Zeit überliefert ist. Darin ein Gutachten über ihren Vater. Das Gutachten betont sein didaktisches Geschick und bescheinigt ihm eine hochanständige Gesinnung, ein gutes kameradschaftliches Verhalten und ein entgegenkommendes Wesen. Er sei kein großer Aktivist, aber er habe sich, Zitat, auf politischem Gebiet für Staat und Bewegung eingesetzt und bisher keinen Anlass gegeben, irgendwie an seiner politischen Zuverlässigkeit zu zweifeln. Und natürlich wird auch Benders Parteimitgliedschaft in der NSDAP positiv hervorgehoben.
Der Motor dabei war sein leidenschaftliches Interesse, die Parapsychologie voranzubringen, zu forschen. Und ich denke auch trotzdem ein bisschen an dieser Macht zu partizipieren.
Seine erste Professur, ein riesiger Karrieresprung. Bender soll in Straßburg Psychologie lernen, allgemeine Psychologie und zu einem kleinen Teil auch schon Grenzgebiete der Psychologie. An einer strammen Nazi-Universität im gerade eroberten Elsass. Jetzt beginnt das Kapitel in Hans Benders Leben, über das man am schwersten etwas herausfindet. Von Benders Forschung in Straßburg ist so gut wie nichts überliefert. Viele Dokumente von damals wurden nach dem Kriegsende entweder nicht archiviert oder sogar mutwillig vernichtet. Manches hat nur durch Zufall überlebt. In Hans Benders Bücherregal im Wohnzimmer zum Beispiel. Da hat Janne irgendwann mal einen Packen Dokumente gefunden und sie mit nach Berlin genommen. Nach dem Tod ihres Vaters wirft sie noch mal einen genaueren Blick darauf, weil sie wissen will, in welcher Gesellschaft ihr Vater damals unterwegs war. Ihr Blick fällt auf eine Broschüre der Universität Straßburg.
Zu der Wiedereröffnung der Universität Straßburg eine Tischordnung. Und da konnte man praktisch schauen, who is who, wer ist beteiligt an dieser pompösen Veranstaltung. Und da kommen ganz schreckliche Namen vor. Also zum Beispiel Professor Hirt, dieser furchtbare Anatom.
August Hirt führt ab 1942 Menschenversuche mit dem Kampfstoff Senfgas durch an Häftlingen des KZ Natzweiler-Strutthof in der Nähe von Straßburg. Hirt ist außerdem maßgeblich an der Ermordung von 86 jüdischen Häftlingen aus dem KZ Auschwitz beteiligt, zur Anlage einer Schädelsammlung am Anatomischen Institut in Straßburg. Im Rahmen von Rassenforschungen wurden 115 Menschen im KZ Auschwitz für die Ermordung ausgewählt. 86 Juden wurden anschließend im KZ Natzweiler-Strutthof vergast.
Was mein Vater natürlich abscheulich fand, was der Hirt gemacht hat und wo ich auch nicht glaube, dass er das wusste, aber es war eben auch eine ganz enge räumliche Nähe zu diesem anatomischen Institut und mein Vater gehörte offiziell zur medizinischen Fakultät, ne? Oder sie war es, der SS-Mann, der fürs Ahnenerbe gearbeitet hat und in Straßburg eben auch immer unterstützt hat, diese Aktivitäten von Hirt.
Auch Wolfram Sievers ist an der Straßburger Schädelsammlung beteiligt. Er ist damals der Geschäftsführer der Nationalsozialistischen Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe. Da ist sie wieder, die Nazi-Vereinigung für rassistische Pseudowissenschaft, gegründet vom Oberokkultisten Heinrich Himmler. Dazu muss man jetzt sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Bender jemals direkt Kontakt mit Heinrich Himmler hatte. Aber er hat damals schon Kontakt zu Personen, die mit Himmler in Verbindung stehen. Eine dieser Personen ist Friedrich Spieser. Spieser ist SS-Sturmbahnführer und Ehrenmitglied in der SS. Dazu ernannt hat ihn Himmler höchstpersönlich. Friedrich Spieser ist schon bald einer von Benders engsten Weggefährten in Straßburg. Und das hat einen sehr guten Grund.
Ich meine, Bender war ein Universitätsmann und Spieser war halt Spieser. Der war ein Privatmann, der viel Geld hatte und Ideen hatte und Wissenschaftler einstellte für seine Zwecke.
Friedrich Spieser ist so eine Art elsässischer Lokalpolitiker, Verleger und Volkskundler. Einer, der das ernst meint. Er hat sich seine eigene Burg rekonstruiert aus einer mittelalterlichen Ruine und wohnt da jetzt. Die sogenannte Hünenburg. Und er interessiert sich schon seit längerem für übernatürliche Phänomene. Er will, dass Bender für ihn daran forscht. Und deshalb finanziert Friedrich Spieser ein privates Institut, das Bender leitet. Neben seinem Job als Professor an der Uni, das Paracelsus-Institut. Während Bender an der Uni auch normale Psychologie unterrichtet, soll er sich hier ganz den Grenzgebieten widmen. Aber was genau erforscht Bender da? Ich gebe zu, ein bisschen hätte ich mir gewünscht, hier eine wirklich spannende Nazi-Spuk-Connection zu finden. Dass Bender irgendwie hier schon Poltergeist-Fälle untersucht oder dass er im Auftrag von Ahnenerbe psionisch betriebene fliegende Untertassen entwickelt. Aber die Wahrheit ist wohl ziemlich banal. Bender soll im Auftrag von Friedrich Spieser das Wünschelrotengen erforschen. Denn daran glaubt Spieser ganz besonders. Und obwohl Bender skeptisch ist, macht er mit. Bender würde gerne zu Wahrträumen forschen oder zu Telekinese oder Telepathie. Aber Spieser hat andere Vorstellungen. Einmal soll Bender mit ihm sogenannte Leisengabeln testen. Das sind so Spezialwünschelruten aus Glas, die man mit verschiedenen geheimen Flüssigkeiten füllt und mit denen man dann angeblich Krankheiten diagnostizieren kann. Die wurden entwickelt von einem selbsternannten Heiler namens Matthias Leisen, der übrigens auch seine eigene Burg hatte. Auf jeden Fall machen Bender und Spieser mit diesen Glaswünschelruten Versuche. Und Bender ist irgendwann so genervt von dem unwissenschaftlichen Quatsch, dass er heimlich das Experiment sabotiert und die Zauberflüssigkeiten gegen Leitungswasser austauscht. Aber das ist wohl eher kein Akt des Widerstands gegen die Nazis, sondern gegen die komischen Ideen von Friedrich Spieser. Als Janne Bender über ihren Vater recherchiert, findet sie im Archiv Briefe, die Spieser damals an Hans Bender geschrieben hat.
Und in diesen Briefen, da kommen eben auch sehr, sehr mich erschütternde Stellen vor, wo eben in absoluter Sachlichkeit dann das Wort KZ fällt und ob vielleicht ein Professor Bickenbach, der sich irgendwie dann länger nicht gemeldet hatte, der war nämlich Parapsychologie interessiert, aber vielleicht möchte er, dass Untersuchungen eher offizieller durchgeführt werden, Versuchspersonen aus einem KZ?
Versuchspersonen aus dem KZ? Wir wissen nicht, ob oder wie Hans Bender auf diesen Brief geantwortet hat. Aber man weiß, dass der erwähnte Otto Bickenbach genauso wie Bender Professor an der Reichsuni Straßburg war. Und dass Bickenbach 1943 im Konzentrationslager Natzweiler Menschenversuche mit Giftgas geleitet hat. Mehr als 50 Häftlinge wurden im Zuge dieser Versuche ermordet. Und wir wissen aus der Biografie von Friedrich Spieser, dass Bender und Bickenbach mindestens einmal einen Tag zusammen verbracht haben. Bei einer Demonstration von Wünschelruten auf Spiesers Hünenburg. Wir wissen nichts darüber, wie der Tag gelaufen ist, ob und über was sich die beiden unterhalten haben. Nur, dass Spieser diesen Tag in seiner Autobiografie als vergnüglichen Tag der Wünschelrute beschreibt.
Das sind so diese Punkte, wo es einfach auch gruselt, auf ganz einfach gesprochen.
Trotzdem, um das nochmal ganz klar zu sagen, es gibt keine Hinweise, dass Bender in irgendeiner Form Menschenversuche an KZ-Häftlingen mit durchgeführt hat. Wie viel er von den Verbrechen seiner Kollegen wusste, wissen wir nicht. Bender wird nach dem Zweiten Weltkrieg als Mitläufer eingestuft. Einer, der dem System gedient hat, aber selbst keine Verbrechen begangen hat.
Ich denke, mein Vater hat nicht aktiv sich beteiligt. Etwas anderes ist tatsächlich, wie gehe ich damit um, dass ich in der Nähe gearbeitet habe und ja auch partizipiert habe an diesem ganzen System dieser Universität. Und diese Auseinandersetzung hat er nicht geleistet.
Hans Bender hat sich zu seiner Forschung in der Nazizeit übrigens nie groß geäußert. Aber es gibt da eine Geschichte, die seine Haltung vielleicht ganz gut auf den Punkt bringt. Benders langjähriger Mitarbeiter Elmar Gruber erzählt sie in einem Buch über ihn. Die Geschichte spielt viele Jahre nach dem Ende der Nazizeit, während des Kalten Krieges. Da plant Hans Bender gerade, unter seinem Freiburger Institut einen Atombunker einzurichten. Gruber fragt ihn, ob er denn große Angst hätte wegen einer möglichen Invasion durch die Sowjetunion. Und Bender sagt, nein. Der Bunker ist nur für die wertvollen Bücher, falls es zum Atomkrieg kommt. Aber wenn die Sowjets in Westdeutschland einmarschieren würden, da hätte er wenig Sorgen. Die Sowjets machen doch auch Parapsychologie. Da kann man sich schon arrangieren. Sich arrangieren, darin ist Bender wirklich gut. Als Ende der 70er Jahre die Debatte um seine fehlende Doktorarbeit beginnt, promoviert Bender einfach nochmal. Als ob das Thema damit erledigt wäre. An der Uni Heidelberg reicht er eine neue medizinische Doktorarbeit ein über Jugendliche zwischen Medialität und Täuschung. Das mit der Täuschung merken wir uns schon mal. Das ist ein ganz gutes Stichwort für die nächste Folge. Bender will sich nicht unterkriegen lassen. Er arbeitet weiter, untersucht weiter Spukfälle. Und vielleicht spürt er langsam, dass er nicht mehr so viel Zeit hat. Vielleicht will er es ein bisschen zu sehr, dass er doch noch die Chance bekommt, auch die Zweifler zu überzeugen, dass es das Übernatürliche wirklich gibt. Ein wirklich großer Fall noch, so wie damals in Rosenheim. Und vielleicht lässt er deshalb Thema Wunschdenken bei seinem nächsten Fall allzu leicht alle Vorsicht sausen. Bei einem ziemlich frechen Geist in einer Zahnarztpraxis.
Ja, pfui, Teife, du stinkst ja aus dem Mai.
Dem legendären Chopper. Das war die 6. Folge des Podcasts Geisterjäger von Jasmin Körber, Klaus Uhrig und mir, Verena Fiebiger. Produziert von Klaus Uhrig und Fabian Zweck mit Musik von André de Hörmeier. Sprachregie Lea Utz. Tonaufnahmen OGM Studios. Redaktion Mareike Mage. Alle Folgen dieses Podcasts gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch Geisterjäger gefällt, empfehlt den Podcast doch gerne weiter oder lasst ein paar Sterne da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Geisterjäger ist eine Produktion von Plotprodukt für den SWR 2024. Auf dem Heimweg entlang des Ammersees verschwindet die 10-jährige Ursula Herrmann. 3 Wochen dauert die Suche, bis sie gefunden wird, tot in einer Kiste liegend, die im Waldboden vergraben ist. Fast 30 Jahre vergehen, bis 2009 der vermeintliche Mörder gefasst und schließlich verurteilt wird. Doch obwohl dieser Mann mittlerweile seine Strafe abgesessen hat, behauptet er, unschuldig zu sein. Und neue Recherchen, die für ARD Crimetime angestellt wurden, stellen neue Fragen zu den Ermittlungen im Fall Ursula Herrmann und zur möglichen Unschuld des verurteilten Mannes. Alle neuen Entwicklungen in diesem Kriminalfall besprechen die Kollegen in der neuen Podcast-Folge von ARD Crimetime ab dem 16. März in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.